Fall zum Thema Alpha gibt es natürlich sehr viele Geschichten. Und egal, ob ihr hier erstmal unten an Agaro, oben am Gomm oder innen am Turmattal seid, die alten Walliser-Geschichten sind sich immer sehr ähnlich. Und darum wird sich in diesen Geschichten immer euch widerspiegeln, was zu der Zeit als gut gegolten oder auch als Unrecht.
Ein Bergdorf. Sommer 2009. Vier Besucher. Was ist davon übrig? Was entsteht neu? Was kann man dabei erfinden? Ein Bergdorf. Sommer 2009. Vier Besucher. Was ist davon übrig? Was entsteht neu? Was kann man dabei erfinden?
Bitte schön. Das ist das Aufnahmegerät. Ich zeichne es einfach nur auf, dass ich dann nachher beim Abschreiben das alles richtig
mache. Ah, so einfach geht
genau.
Das. Ja.
Nur sonst bin ich immer nur beim Mitschreiben und so, dann kann ich mich gar nicht darauf konzentrieren. Das ist sehr praktisch.
So, was ist denn Ihr Name, bitte?
Mr. Ursula.
Und in welcher Funktion arbeiten Sie hier?
Also ich bin Aushilfe.
Mhm. Ja?
Ja, Aushilfe.
Mhm. Ich habe Viehzucht, Schaf und Geiss, wie es dazu mal war.
Ja.
Jede Familie hat hier Kühe gehabt und... Schafe vor allem.
Ja. Wie ist das Geschäft denn hier organisiert?
Geiße sind verschwunden, aber Schafe habe ich noch jetzt.
Mhm.
Und ja, Kühe habe ich alles.
Mhm.
Nur jetzt habe ich nur mehr so zum Spaß.
Mhm.
30 Stück.
30 Stück?
Ui.
Ja.
Ui. Ja, ein grober Spaß.
Ja. ist was gegeben.
Nein, das geht schon.
Ja.
Ich habe Zeit jetzt.
Ja.
Das ist eine Genossenschaft.
Eine Genossenschaft.
Ja, von Erschmatt Bratsch.
Ja, ich bin eigentlich im Tal geboren, in Getwing.
Mhm.
Das ist unter dem Tal. Und dann sind meine Eltern immer höher gekommen. Da ob Niedergampel, reines Haus. Haben wir da eine Zeit lang gelebt, aber abgeschnitten.
Also wir haben eine kleine Hütte, also eine Schale in der Wachal.
Im Alpenraum, wo man je höher ruft, dass man in die Berge geht, desto näher der Natur gewalten ist, desto kleiner hat sich da der Mensch gefühlt, desto mehr hat er Schutz gebraucht, desto öfters hat er es wahr. Kritze dargestellt, um sich selber zu schützen vor der Kraft, die er nicht mehr konnte begreifen. So gross war das. Und in diesem Alpenraum war natürlich der Nährboden für sehr viele Geschichten.
Man hatte ja nichts oder wenig hatte man zur Verfügung. Ja, man muss im Berg. Wir sind so erzogen worden, überleben. Früher war natürlich die Alphütte sehr primitiv. Ja, früher hat mir das viel bedeutet. Hier wird es immer kleinlicher. Es hat keine Zukunft.
Ja.
Es ist ein Ferienort, wird das werden, aber sonst ist nicht mehr so ganz gut.
Also einfach alles, was zum Leben nötig ist. Wurst, Brot, Eier, Käse.
Ja.
Je nach Tagen. Ja, wenn es jetzt einfach etwas Spezielles ist, aber dann bestellen wir es gar nicht, weil wir haben nicht die Kundschaft dazu.
Also das Wichtigste war natürlich die Erschließung vom Dorf. Und jede Familie hatte, wie ich gesagt habe, Kühe und die ein wenig reicher waren, hatten ein Pferd oder ein Maultier.
Gut. Ja, gut. Ich stelle mir ein Gasthaus.
Nicken zwischen den zuvorderst stehenden Frauen. Sie sind bereit und scherzen. Die ersten Schritte gegen den Berg. Dieses Jahr scheint die Sonne beim Aufstieg. In einem langen Zug machen sie sich zwei Sonntage nach von Leichnam vom Dorf aus auf den Weg.
Immer im Brachot, wenn der hier ein Brief hat, das Chore langsam hat angefangen zu das Kreuz schon ziemlich gross ist, dann sind die Leute mit dem Fee, mit den Geissen, mit den Schwein richtig Alpen gezogen. Der Aufstieg war schwer. Stundenlang hat man laufen, bis man oben noch in der Alpen schon kam.
Die Strecke führt durch den alten Föhrenwald hinauf zur Alp.
Der Pfeister von den Alpitel,
jedes Jahr schickt das Dorf seine Frauen über den Mainsess hinauf, bis die Baumgrenze zurücktritt und vor dem Fels eine Alpwiese beginnt.
Hat die Budenbrecher geputzt, alles eingerichtet. Die ganze Zeit, die man auf der Chivro Abschied getragen hat, hat man dann eingerichtet. Und wenn der erste Abend gekommen ist, dann war man dann zwar gewesen, die erste Nacht in der Alphütte zu verbringen.
Die ersten Aufzeichnungen zu diesem Zug finden sich in den Pfarrarchiven und reichen bis 1265 zurück. Die Alp liegt in einem abgeschiedenen Seitental und gehört dem Dorf als Almind. Die Frauen beanspruchen den Sommer dort. Hier werden sie von Juni bis September so viel käsen, wie die Milch der Kühe und Geißen hergibt. Die Männer hingegen begeben sich an die Baustellen und graben weitere Verkehrswege durch die Berge.
Aber bevor man geschlafen ist, hat man geschaut, dass es ganz fein im Stall ist und die Ketten richtig sind. Und nachher ist man uns vorne auf eine Anhöhe gegangen. Und hat gelöst, wie der Senner, der Goldsack.
Nach 3 Stunden und 20 Minuten erreicht der Zug der Frauen den Wildbach, an dessen Brücke sich ein versteckter Hebel befindet. Der setzt einen alten Wassermechanismus in Gang. Er ist sehr gut versteckt. Er sieht aus wie eine alte Tanne, von der nur ein Stumpf übrig geblieben ist. Vielleicht wissen es alle Frauen längst, aber nach altem Recht steht es nur der Ältesten zu, diesen Hebel zu kennen und zu betätigen. Sie tritt also auch an diesem Tag nach vorne, holt noch einmal tief Luft und zieht ihn mit aller Gewalt zu sich. Man hört ein Rumpeln im Bergkessel, die alten Matten beginnen zu vibrieren und unter dem Bergsturz, dort wo einzelne Felsbrocken nach langem Fall zu liegen kamen, tauchen mühsam ächzend, aber vollzählig zuerst die Dächer, dann auch die Wände und schließlich die Sockel der Alphütten auf. Die Frauen nicken sich zufrieden zu, die Alp steht vor ihnen. Im Winter war sie im Boden versenkt, restlos. Der schwere Schnee hätte sonst ihre Dächer eingedrückt und sie unbewohnbar gemacht. Man hört immer wieder von morschen Hütten auf anderen Alpen. Immer wieder hört man davon, dass der abtauende Schnee des Frühjahrs das eine oder andere zerbrochene Dach freigibt. Vor 260 Jahren fassten deshalb die Frauen des Tals den Beschluss für einen solchen Mechanismus. Sie ließen nicht nur die Bäche in Bewässerungskanäle laufen, sie nutzten auch das Wasser dazu, um es wie in einer Schleuse arbeiten zu lassen.
Plötzlich kehrt er im Stall ein Sands und hängt mit den Köpfen umeinander geringt, die Glocken haben gelitten. Und plötzlich hat er das Gefühl, die ganze Kühle in den Säckchen vom Stall aus und weg. Er ist so verdief, uns vorne und tatsächlich.
Seitdem heben sich die Hütten zu Beginn des Sommers und verschwinden unter der Erde, wenn das Werk getan ist. Die Frauen fahren vor ihrem Abstieg die Hütten zurück in den Boden, indem sie vorher beiseite geschaffte Grasnarben und Strohmatten darüber verteilen. Nichts nimmt mehr Schaden und man sieht sie für den Rest des Jahres nicht.
Hat er gerade gesehen, wie das Fee da über den Hubel hat wollen säckeln. Schnell hat er den Melkstuhl genommen und hat in einem Wurf über das Fee geschossen.
Jahre zuvor hatte man im Dorf lange Zeit darüber gesprochen, das ständige Ein- und Ausfahren der Alp zu unterlassen. Einzelne Verluste seien die damit verbundene Mühe vielleicht doch nicht wert. Der komplizierte Mechanismus unter Tage fordere immer wieder Instandsetzungsarbeiten der Männer, die dafür sogar ihre Sonntage einsetzen mussten, um zurück in das Tal zu fahren, aufzusteigen und Wartungen durchzuführen. Warum also nicht einfach die Alp so belassen, wie man sie ursprünglich auch gebaut hatte? Die Frauen stimmten dagegen. So also steht die Alp jedes Jahr bereit. Das hinaufgetriebene Vieh verteilt sich sofort auf den grünen Matten und beginnt zu grasen. Erst ein paar Tage nach dem Eintreffen der Frauen kommen auch die Kinder dazu. Sie werden die Alp vorzeitig verlassen und wieder in die Internate zurückgehen. Sie werden den Mechanismus nicht sehen. Das Wissen darum bleibt bei den Frauen. Nicht einmal die Nachbarn aus den anderen Dörfern haben bisher davon gehört. Es geschah zuletzt 1967. Ein zuerst teilnahmslos, dann immer interessierter arbeitender Kartograf entkam seinem Schicksal nur mit knapper Not. Er saß an einem Hang, in die Höhenlinien seiner Kartenskizze vertieft, als er das Ächzen der einfahrenden Alp vernahm. Neugierig geworden, stieg er zu den Frauen hinab. Was das denn zu bedeuten habe? Ein Nicken der Frauen zueinander und der Kreis schloss sich stumm um ihn. Man zwang ihn, seine Karten abzugeben und einzuheiraten. Die Karte des Tals kam in Bern als unvollständig eingesehen an.
Also es hängt stark ab, von wem das jemand verwaltet worden ist. So ist das eigentlich.
Aber die Reformation hat eigentlich eh noch das Flachland erreicht. Also wenn Sie jetzt schauen, Zürich,
ja.
Genf.
Der Zwinger und der Calvin.
Ja. Aber es gibt so eine Art wie eine Erhebung namens ja. Alpen,
ja.
Wo uneinnehmbar ist für ja. Die Reformation. Ja. Gibt es da dafür Gründe, wo im Menschenschlag drin liegt, oder mhm. ist das wirklich nur eine Frage von wer regiert?
Ja, ich glaube, es einmal sind ja da die ich weiß nicht, von Savoyen oder der Bischof, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr genau sagen, oder? Aber da ist es eindeutig, warum das katholisch sind, oder?
Mhm.
Also eindeutig die Herrschaft damals, oder?
Egal wie weit öfter man so einmal alt war, am Sonntag hat man in die Messe müssen. Das alles andere war einfach nicht denkbar gewesen. Ob man 3 Stunden musste laufen, 2 Stunden musste laufen, sogar 4 Stunden musste laufen, am Sonntag ist man einfach in die Messe gegangen.
Also ich sage, im Wallis gibt es 2 Hauptgründe, warum hier die Leute noch mehr, wie draussen eigentlich, katholisch sind.
Mhm.
Der eine ist geografisch, das sind Berge.
Mhm.
Und früher waren ja noch nicht die Eisenbahnen und die Beziehungen und die Pässe und so, hat man noch nicht ein Auto gehabt. Das zweite ist, wie hier unten gerade, eine sprachliche Barriere. Wir haben im Wallis eine doppelte Barriere.
Jetzt ist aber im Turmatelle ganz weit ein Brief. Ein Sang war. Der ist nie uns auf Hems in die Messe. Und das hat natürlich die Leute gestört. Die sind dann schnell zum Pfarrer gesickelt und haben gesagt, ey, da hinten ist der eine, der kommt dann nie mit uns zur Messe. Und der Pfarrer als Obrigkeit im Dorf hat das natürlich nicht durchgehen können, hat dem ein Foto geschickt und gesagt, nächsten Sonntag hier, Kirche.
Mit Verzögerung, Retardierung kommt alles hier euch.
Tatsächlich ist am nächsten Sonntag der Mann nach 4 Stunden Füßmarsch aussen an Zems in der Kirche erschienen.
Also ich sage, die Veränderungen in der Kirche, die wir haben, das sind gesellschaftliche Ursachen. Das hat die evangelische Kirche auch. Das sind Veränderungen in erster Linie der Gesellschaft. Das Problem ist nur für mich, dass einige in der Kirche meinen, sie können das abblocken, indem sie den Konservativismus wieder führen haben. Ja.
Der Pfarrer hat aber einem gesagt, er solle in der Hinterste stehen bleiben und beobachten, ob der Mann überhaupt noch wissen, wie er das in der Messe zugegeben.
Die Alpen sind zwar katholisch, aber die Frage ist, wie lange noch?
Ja.
Da würden Sie meinen, wäre man bei der richtigen Ansatz.
Ja, und zwar können die 2 Argumente, die ich gesagt habe.
Mhm.
Da bin ich. Schauen, ich bin vorhin in Ems, ich kann entdecken, je abgelegener. Vielleicht, ich weiss auch vom Argen, je nachdem, oder die Leute, wie sich die einzelnen Dörfer unterscheiden. Und je abgelegener etwas ist, dann merkst du einfach den Unterschied.
Mhm.
Aber kurz darauf hat der Mann müssen lachen und hat sich richtig müssen zum Müll verhalten, dass er nicht Leute uns in die Kirche hat gelachen. So, so, hat er vorher gesagt.
Natur und Umgebung, und das Brauchtum ist alles im Grunde genommen von. Es ist nicht vom Katholizismus geprägt, sondern es ist so geprägt, es ist eben auch sinnlich geprägt, sodass es gewisse Bedürfnisse abdeckt, die die katholische Kirche bringt, die die Reformierte nicht hat.
Das hat der Mann gesagt, ja, wisst ihr, Herr Pfarrer, als ich hier in dem zweitletzten Bank geguckt habe, haben vor mir zwei Altpfekte geguckt. Und dann haben die ganz was miteinander geschnurrt und geschnurrt und haben einander erzählt, wie die Leute im Herbst am besten bescheissen können.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, aber wenn man es mal vom Geografischen ausgeht, dass es auch das Geschichtliche, dass die Leute so fromm sind, dass die Altgeneration so fromm ist, könnte man es wahrscheinlich so sagen, oder?
Ja, die Welt ist ja abgeschlossen.
Aha. Eben, und es ist auch ein Stück weit eine Frage der Lebensumstände, wo man drin lebt, wo Frömmigkeit fördert. Der Wohlstand ist wahrscheinlich nicht unbedingt da, weil die Frömmigkeit zuträglich ist. Nein.
Die haben vom Boden gelebt und das war ihnen heilig.
Wie es machen kann, er selber eine Häufe Käse zu zacken. Und die haben geschmückt und geschmückt. Aber nicht alles. Etwas links daneben hat der Teufel an einer Säule von der Kirche gestanden. Und der Teufel hat eine grosse Kühlhaut gehabt und hat eine spitzige, feurige Feder gehabt. Und mit der Feder hat er auf der Kühlhaut angefangen zu singen, von diesen zwei Altpfekten aufzuschreiben. Er hat geschrieben.
Ich glaube, man muss die Leute nehmen, so wie sie sind. Bescheiden sie einfach. Mit ihnen gehen und wenn sie dich annehmen, nehmen sie auch das an, was du sagst.
Aber die haben so viel gesündigt, dass noch die Kühe heute tatsächlich fast zu klein ist. Und dann hat er die Hühner noch etwas geschreckt, er ist mit den Füßen drauf gegangen, da noch etwas geschreckt, er ist ja da noch den Zähnen genommen, er hat hier noch ein bisschen geschrieben. Und wenn er so auf alle Seiten die Kühe heute geschreckt hat, ist auch die auf das Mal gerissen und BANG! Hat der Grind hinterschick an der Stange, an der Kirche abgeschlagen.
Das scheidende Lämmer, Ehegatter als Starthilfe. Auf halber Höhe zwischen Dorf und Bergstation erfreut sich die Goldene Alm zunehmende Bekanntheit. Dort hatte sich ein Bauer zum Ziel gesetzt, die schwindende Zahl an Ehen zwischen seinesgleichen und der weiblichen Bevölkerung im Tal auszugleichen. Zu diesem Zweck veranstaltet er in den ersten Wochen des Sommers ein Fest mit Tanz und Musik, das sich großer Beliebtheit erfreut und rege frequentiert wird. Als besondere Einlage während des Festes lassen sich die Männer und Frauen in ein Labyrinth aus Gattern führen. Die Salzzäune bilden lange, gewundene Gassen und dienen sonst der Trennung von Schafen am Ende eines Sommers. Der Bauer steht am Höhepunkt des Festes mit einer Schreckschusspistole am Ausgang des Gatters und feuert dreimal in die Luft. Und jauchzend laufen diese beiden Gruppen aufeinander zu und fallen sich am Ende ihres Weges in die Arme. Bisher entstanden auf diese Weise noch keine lang anhaltenden Gemeinschaften, allerdings kann eine ansteigende Scheidungsrate im Dorf verzeichnet werden. Dem Amüsement tut dies keinen Abbruch. Offizielle Stellen haben trotzdem ein Auge auf die Vorkommnisse geworfen. Die so bekannt gewordene Alm wurde schon mehrfach von
von Regierungsbehörden inspiziert und mit härteren Auflagen zur Hygiene und Gastronomie versehen. Der genannte Bauer hat sich all diesen Vorschriften gewissentlich unterworfen und kurz danach umso mehr die Werbetrommel gerührt. Frauenvereine im Dorf haben auch nach wiederholten Protesten des Dorfgeistlichen nicht interveniert. Es herrsche bei diesem Treiben zum ersten Mal seit Jahrhunderten Chancengleichheit in der Partnerwahl. Zwar lebe man im 21. Jahrhundert längst aufgeklärt und selbstbestimmt, lasse sich nicht mehr wie früher verheiraten. Aber wegen des eher zurückgezogenen Lebens der hiesigen Männer auf dem Markt bedürfe es gewisser Plattformen zur Begegnung zwischen den Geschlechtern. Zudem, es seien bisher kaum Touristen bei diesem Ereignis gesichtet worden. Niemand mühe sich hier herauf, so sei das Dorf weiterhin unter sich. Weiterhin kratzt der genannte Bauer so an einem alten Tabu des Tales. Während früher selbst der Gang auf den Berg unter Strafe stand, dient er heute als erweiterte Bühne für den Versuch, das Tal vor dem Aussterben zu bewahren. Alpen, Platz war gestern. Es könnte knapp werden. Allein das Schweizer Militär beansprucht überwiegend in den Bergen 6% des gesamten Staatsgebietes für Übungen und Bauten wie Kasernen oder Bunkeranlagen. Das Straßennetz in den Alpen, das zu 50% Freizeitverkehr trägt, hat eine maximale Ausbaustufe erreicht. Die knappe Ressource Bauland und der Versuch, eine weitere Zersiedelung der Täler zu verhindern, macht den Bedarf neuer Besiedelungsformen offensichtlich. Der Naturraum der Alpen ist eine Mär aus den vergangenen Jahrhunderten geworden. Vertikale Bergdörfer mit einem minimierten Straßennetz bieten die Möglichkeit, neue Räume zu schaffen, in die die Natur zurückkommen kann. Das schafft das Militär nicht ab. Ein friedliches Miteinander stellt die Flak-Türme für morgen bereit. Türme, die mehr als 20 Stockwerke aus dem und in den Berg ragen, sind leicht anzufliegen, bieten optimale Unterkunft für mehr Menschen auf kleinerem Raum und öffnen die Aussicht für alle. Die Integration von Shops, Freizeitanlagen und sogar komplett rekonstruierten historischen Ortskernen erhöhen die Wohnqualität dieser Siedlungen in unberührter Natur enorm. Gleichzeitig sinkt der Individualverkehr durch den Einsatz von intelligent vernetzten Elevatoradern. Selbst eine Stadt wie Graz, 278.000 Einwohner, ließe sich so in einer Doppelzeile von etwa 500 Türmen auf 25 Kilometern in einer Gesamtfläche von 0,25 Quadratkilometern heute 127,5 Einwohner bilden. Was zu einer Einsparung von mehr als 90% des Bebauungslandes entspräche, auch die Stadt bequem auf den Anhöhen des Zillertals auszulegen. Dazu müssten nicht danach stehende Siedlungen versperrt werden. Im Kompisier wäre sie dann auch Transport im letzten Neubau von Paris, sah immerhin noch den Abriss seiner Stadt.
Dann auch Freundschaftsbande in die anderen Orte hinunter, oder?
Einmal verloren sind, dann sollte man nicht mehr zurückgehen. Weil sofort nehmen die Parkgeister oder andere böse Kräfte Besitz von den Armen.
Die Leute haben gerne etwas auch fürs Auge zu machen. Mhm. Wenn ich 12 meine Strand habe oder so mit Weihrauch und so, es ist feierlich.
Und wenn die Straße gekommen ist, sind wir natürlich mehr nach Leuten.
Ja. Ja.
Wunderbar saftige Kräuter hätte ich essen.
Und dann sind wir vielleicht am Abend gegangen und am anderen Tag zurückgekommen.
Das Zeug muss etwas haben, das Ohr muss etwas haben, auch wenn man nicht, man ist irgendwie doch dabei, auch wenn man vielleicht jetzt hier das anschaut.
Das ist das bekannte Roggenbrot.
Der Lichtmachl, Zemmerümo und mit allem Fehl, mit allem, was wir haben, wieder ein
Wappen. Das ist toll, ist der Laden immer so voll.
Mhm. Ihre Glocken ist sehr im ganzen Oberwallis bekannt, sogar im Unterwallis.
Mhm. Aber es ist eine Frage der Zeit, alles geht auch Musik nur rennen.
Plötzlich sind sie erwachen, weil jemand hat
die Kirche ist im Dorf so wichtig wie ein Wirtshaus.
Nein, also der Umsatz geht ca. 600.000 ist hier und ja. 300.000 ist im Rad.
Hätte also eine ganze Kiste vom Ofen voll.
Wir sind streng katholisch erzogen worden.
Das ist eben, was Sie sehen, Schule jetzt weg und so weiter.
Ich glaube, die Preise sind nicht. Vielleicht so ein paar Rappen, vielleicht 40, 50 Rappen. So. Aber man muss ja wieder mit dem Alten runterfahren.
In der Alpe, in diesen Gebieten oben, ist es viel weniger Leute.
Hat das in einen Topf gelöst?
Können Sie das, die Beichte?
Gell, wenn da etwas Fremdes kommt. Der heute ist ja langsam Gott sei Dank vorbei.
Wasserfrage, Gosso.
Das niemand mehr hätte ich können, oder? Wenn die Messe angefangen hat, tätige Sachen, oder?
Geriert.
Und zuletzt meinen Abschluss gemacht. Und dann sagt der Herr Pfarrer, haben Sie alles gemacht?
Bis ein klärige Brei war.
Also was ich einfach will sagen, wenn Sie der Alpendings katholisch sind, dann hat das nichts mit dem Glauben zu tun, sondern das ist die Geografie.
Sie sind aufgestanden, haben sich brav an den Tisch gehockt. Sie hat beide den Teller näher getan und gesagt, probiert.
Aber ich glaube, das ist überall so.
Sie haben es nicht gewagt zu widersprechen und beide den Löffel genommen. In das Essen müssen drei langsam zum Müll.
Gespenstergeschichten oder Jungkäfer sagen, aber glauben halt auch noch.
Und als das Teller fertig hatte, hat eine Frau nur mal jeder mal Keller da drin und schien ein bis die Topfen da leer waren. Und als du einfach so richtig einen Ranzen hatte, hast du der Frau gesagt, vergelten es Gott für das gute Mahl.
Also, oder? Ja. Zu viele.
Ja.
Sorry.
Da sind die Freude Tränen drin. Und sie hat mir gedankt und gesagt, ihr habt mich erlöst, ich danke euch, ihr lieben Jäger. Und ist verschwunden.
Die höchste Erhebung ist hier in der Gegend als das Horn bekannt und auch heute nur gelegentlich in Karten eingetragen. Sie erfuhr ihre erste Besteigung im Jahr 1918 durch die Bergführer Andreas Meyer und Michael Winter. Beide stammen aus Wien und hatten vorher das Tal nie besucht. Wäre es nicht zum Ersten Weltkrieg gekommen, hätten weder Bergführer Andreas Meyer noch Michael Winter eine Notwendigkeit gesehen, ihre Geschütze oben auf dem Gipfel des Horns zu platzieren. Ihnen war zwar aufgefallen, dass dieser Berg selbst den Militärkarten mit kleinem Maßstab nicht eingezeichnet war, hielten dies jedoch für nebensächlich. Sie waren im Tal seit Monaten stationiert und dank eines Mauleselzugs auf den umliegenden Bergen unterwegs. Schließlich konnten sie den besagten Berg immer vor sich sehen und waren deshalb sicher, die Spitze gefahrlos über den Grat zu erreichen. Nach einem anstrengenden, aber erfolgreichen Aufstieg gelang es ihnen am 12.09.1918 nachmittags um 13.15 Uhr insgesamt 17 Schuss in das gegnerische Munitionslager abzufeuern. Erfreut verzeichneten sie die Detonation am dortigen Talgrund. Als sie jedoch spät nachts im Siegesrausch das Wirtshaus des Tals erreichten und nach ihren Erzählungen eine jubelnde Dorfgemeinschaft erwarteten, sahen sie sich einer wütenden Menge gegenüber. Aus den Rufen und Drohungen konnten sie fassungslos entnehmen, dass es sich bei diesem Berg, den sie als das Horn getauft hatten, um eine Art von Heiligtum handelte. Nie zuvor hatte ein Bewohner des Tals diesen bestiegen. Im Dorf glaubte man vielmehr seit Urzeiten, dass jeder frevelhaft auf den dortigen Felsen gesetzte Fuß Unglück über alle seine Bewohner bringen würde. Der hiesige Geistliche berichtete Anfang des vorigen Jahrhunderts, dass einer seiner Vorgänger diesem Aberglauben zu trotzen versuchte. Vor den entsetzten Augen aller begann er mit dem Aufstieg, winkte lachend immer wieder zu und gewann schnell an Höhe. Als er sich jedoch kurz vor dem Gemeindewald wieder umdrehte, um zu grüßen und so dem Ganzen eine heitere Note zu geben, verlor er das Gleichgewicht. Er stürzte und stach dabei unglücklich mit einem Auge in eine am Wegrand aufgestellte Madonnenfigur ein. Sein Nachfolger versprach heilig, nichts dergleichen zu unternehmen. Seitdem hatte niemand mehr versucht, auf den Berg zu kommen. Unauffällig für Zureisende richtete aber das Dorf in der Nacht des heiligen Ormoran eine jährliche Wallfahrt zu einem kleinen Waldkirchlein am Rande des Berges so geschickt ein, dass man nicht im Mindesten die wahre Absicht des Treibens erraten hätte. Hatten sich nämlich alle nach einem Zug hinüber vor dem Gotteshäuslein versammelt, formierte sich ein Kreis der Betenden und stimmte den Rosenkranz an. Dieser wurde nun so unentwegt und inbrünstig angestimmt, dass das Tal davon erscholl. Unerkannt waren zwei ausgesuchte Burschen und Mädchen aus dem Kreis gelassen worden, die nun in Windeseile den unaussprechlichen Berg zu umrunden hatten. Ihnen war es auferlegt, so rasch als möglich 4 Laternen entlang der Himmelsrichtungen zu entzünden und dann eiligst vor Sonnenaufgang zu den Betenden zurückzukehren. Gemeinsam zog die Gemeinschaft dann am Morgen wieder im Dorf ein. Sie war sich sicher, so Unheil, Krankheit und Überschwemmung abgewehrt zu haben. Und tatsächlich verzeichneten die Chroniken dieser Zeit nicht einen Fall von Pest oder Hochwasser. Doch raunte man sich im Sommer 1918 ängstliche Befürchtungen zu, schon vor dem unheilvollen 12. September, als die Bergführer Andreas Mayer und Michael Winter ihren fatalen Plan zum Beschusse des Gegners durchführten. In jener Nacht des heiligen Hormoran, Anno Domini 1918 nämlich, waren von den 4 Laternenträgern nur 3 wie erwartet wieder zu den Betenden gestoßen. Während die Lisbeth auch nach weiteren Warten nicht zurückkehrte. Bei Sonnenaufgang schickte der Bürgermeister sorgenvoll 10 Männer in beide Richtungen um den Berg, die auch tatsächlich zur Stunde des 16. Rosenkranzes eine grauenhafte Entdeckung machten. Lisbeth lag geschändet und erschlagen nahe des Fallsees im Moor. Das Entsetzen im Dorf war groß und der Verdacht entstand schnell, dass diese Schandtat nur von einem der nahe stationierten Geschützsoldaten verübt worden sein konnte. Auch intensivste Verhöre im Beisein des aufgebrachten Bürgermeisters ergaben nicht den leisesten Anhaltspunkt. Die Wachen hatten niemanden gehen und kommen gesehen, und auch unter den Soldaten konnte keiner auch nur den kleinsten Hinweis geben. So blieb die Tat ohne einen gefassten Täter. Das Dorf trauerte um das Lisbeth und sorgte sich um die kommende Zeit und den möglichen Groll des Berges. Nur wenige Wochen später traten Bergführer Andreas Mayer und Michael Winter freudig in die Stube des Gasthauses und erzählten von ihrem Gipfelsturm. Aus der drohend sich aufbauenden Schar der Männer im Wirtshaus bahnte sich langsam der Vater von Lisbeth den Weg nach vorne zu den verschreckten Bergführer Andreas Mayer und Michael Winter, ballte seine Fäuste und presste nur ein keuchendes
Mörder
hervor. Dann fiel er über die Bergführer Andreas Mayer und Michael Winter her und schnitt beiden mit seinem flugsgezückten Jagdmesser so behende die Kehlen auf, dass die wackeren Männer schon tot waren, als sie noch da niedersanken. Sodann wandte er sich zur entsetzten Gemeinschaft um und stach sich die Waffe mit einem
Pinsbett
mitten in sein Schienbein. So erforderte es der Brauch. Man wusste, was zu tun war. Der Wirt gab eine Freirunde. Dann schaffte man die Soldaten in die Schlucht. Einer lief am nächsten Morgen zur Kommandantur und schilderte, er habe 2 zerfetzte Kanoniere in einer Schlucht gefunden.
Feindeinwirkung.
So kam das Dorf mit dem Untergang der K&K-Monarchie noch einmal davon. Der Berg verschonte es weiterhin mit Krankheit und Unheil. Doch nahm vor allem seit 1958 die Zahl der Betenden ständig ab und erstmals musste der Lauf der 4 Jungen 1974 ausfallen. Immer weniger konnte der Berg besänftigt werden. Allerdings passierte abgesehen von ein paar Merkwürdigkeiten in Wien auch wenig. So sehr die Alten auch zeterten und flehten, der Brauch erstarb. 1983 errichtete der Alpenverein Brunhausen ein Gipfelkreuz auf dem Horn. Heute traut man sich auf den Berg. Sie setzen sich auf seinen Gipfel, schauen noch einmal auf die Mühe ihres Aufstiegs zurück, verstehen, dass sie ihr Leben in das Theater eines Anstiegs treiben. Sie sehen die Ruhe und den langsamen Fluss der Wolken, wie diese über den Grat kommen. Sie verstehen, dass all ihre Anstrengung sich dagegen ein wenig lächerlich ausnimmt. Klar ist, dass der Berg sich nicht um sie kümmert, nicht um sie sorgt. Sie sind zufrieden und schauen in das Tal.